Gut. Eine neue CC-Saison startet heute. Und da wir unser City Church Innovationen nie verschließen möchten, starten wir mit etwas Neuem. Wir sind in der Vergangenheit oft schon darauf hingewiesen worden, dass unseren Gottesdiensten manchmal die interaktiven Elemente fehlen. Ja? Also man sitzt so drin im Kinosessel und genießt irgendwie die Zeit hier, hat vielleicht noch einen Kaffee dabei, aber man wird selber nicht wirklich engagiert. Das wird sich heute ändern. Keine Angst, es wird keine Freiwilligen geben. Viel besser, alle müssen mitmachen. Es geht darum, ich mache im Moment im Zuge meines Theologiestudiums in Tübingen einen Lateinkurs. Ich muss Latein nochmal, was heißt nochmal, ich muss überhaupt lernen und muss Latinum machen. Und es ist so ein Kompaktkurs, der läuft das ganze Sommer, die ganzen Sommerferien jetzt durch. Und dort lernt man interessante Leute kennen, unter anderem jemanden, der neben mir sitzt, normalerweise in Latein. Und der diese Predigt anhören wird. Und das hat folgenden Grund. Er ist Atheist. Das hat er nicht verschweigen können, als er gemerkt hat, dass mehrere von denen, die dort Latein auch noch machen müssen, Theologen sind. Er studiert Philosophie und hat mich relativ schnell wissen lassen, dass er Atheist ist. Und es hat dazu geführt, dass wir einige sehr interessante Diskussionen in den Pausen hatten. Also eigentlich reden wir dauernd in den Pausen nur über dieses Thema. Und er geht seit Jahren nicht mehr in den Gottesdienst. Aus Prinzip. Und hat aber, als er mitbekommen hat, dass ich jetzt hier heute eine Predigt halten muss, gesagt, ob es die Möglichkeit gäbe, die irgendwo anzuhören. Und da ich ja ehrlich sein muss als Christ, habe ich gesagt, ja, man kann die im Internet runterladen. Er hat gleich, ja, wo? Und dann habe ich gesagt, ja, auf unserer Seite citychurch.de. Und so, ja, er wird sich auf jeden Fall diese Predigt anhören. Gut. Jetzt ist es so, dass ich ihn natürlich ganz ungeschoren davor kommen lassen kann. Und ich habe gedacht, ich erzähle heute ein bisschen von ihm hier. Und er wird wahrscheinlich dann in zwei Tagen in seinem Schreibtisch sitzen, diese Predigt über MP3 anhören und nicht fassen können, was sich da in seinen Ohren abspielt. Und ich wollte ihm die Möglichkeit geben, einfach hier einen Gruß aus Würzburg mitzunehmen. Er ist eigentlich aus Fürth, ist jetzt in Tübingen zum Studium. Und ich bräuchte jetzt mal die Folie, Daniel, die erste Predigtfolie. Danke. Und ich würde jetzt gerne, dass ich einfach einmal bis drei zähle. Ich gebe euch nur eine Möglichkeit. Also muss beim ersten Mal richtig laut werden, weil vielleicht die Aufnahme nur über mein Mikro läuft. Ja, also ihr müsst so laut werden, dass man das hier drin hört. Ich zähle bis drei und dann würde ich gerne ein lautes David, wir grüßen dich. Ja, David heißt er und er wird sich gigantisch freuen darüber, wenn ihr ihn von hier aus grüßt. Also, eins, zwei, drei.
David, wir grüßen dich.
Vielen Dank, vielen Dank. Also David, viel Spaß mit dem Rest der Predigt. Ich hoffe, du hältst durch. Ich habe die Ehre, die erste Predigt nach der Sommerpause halten zu dürfen, die zugleich logischerweise auch die erste Predigt unserer neuen Predigtreihe ist. Diese Predigtreihe haben wir uns als Leitung ausgedacht, entwickelt, wie der Christoph so schön gesagt hat, weil wir glauben, dass die Themen, die in dieser Predigtreihe vorkommen, du kannst es jetzt wegnehmen, mach ruhig den Flyer hin, ja. Die Themen, die in dieser Predigtreihe wir besprechen wollen, richtig wichtig sind, richtig spannend sind und vielleicht die frischen Köpfe aus dem Urlaub von uns genau geeignet sind, um sich diese Reihe mal zu Gemüte zu führen. Parallel, wie gesagt, gibt es auch eine CC-Dynamik, die in unserer Mini-Churches stattfinden wird. Wenn du also noch nie eine Mini-Church besucht hast, ist das eine perfekte Möglichkeit, da mal einzusteigen, mal nach einem Infopoint zu gehen, zu gucken, welche Mini-Churches es gibt, um die Themen, die sicher einige Fragen aufwerfen werden, noch mal ein bisschen weiter zu besprechen. Gut, die Predigtreihe heißt Konspiration. Der Titel ist ein wenig rätselhaft, denke ich mir jedenfalls. Ich bin sehr gespannt auf die Reihe, ich bin sehr gespannt. Wir werden fünf Predigten haben, das ist die erste und dann vier weitere zu dem Thema. Welche Fragen uns beschäftigen werden dabei, was wir aus den Mini-Churches so ein bisschen noch an Feedback dann dazu bekommen. Gleichzeitig gibt es kaum eine Reihe, seit es diese CC gibt, bei der ich so oft gefragt wurde, worum es denn jetzt bitte schön gehen soll und ich eigentlich keine Antwort geben konnte. Ich werde auch jetzt nicht versuchen, das irgendwie umständlich zu erklären. Es geht ja heute los, ihr werdet es dann schon sehen. Wichtig ist nur zu sagen, die Predigten, die fünf, die hängen relativ eng zusammen und es empfiehlt sich, wenn man vielleicht mal nicht da sein kann, die nächsten fünf Sonntage, die Möglichkeit zu nutzen und es wirklich im Internet sich nochmal anzuhören. Also wenn ihr vielleicht das nächste Mal, übernächstes Mal wisst, ihr könnt nicht da sein, wäre das dann perfekt, die Möglichkeit mal zu nutzen und sich die Predigt runterzuladen, damit man alle mal so zusammenhört. Das Bild auf diesem Flyer, ich weiß nicht, wer das ist da drauf. wenn ich jetzt raten sollte, würde ich sagen, der mit dem Rücken an der Wand könnte der junge Christoph Schmitter sein. Also wenn ihr vielleicht mal kurz dunkel macht, dann kann man das ein bisschen die Haare. Ich würde sagen, es kommt relativ hin. Aber ich glaube, an sich hat das Bild eigentlich überhaupt nichts mit der Predigtreihe zu tun. Das hat schon fast ein bisschen Tradition in unserer in der City Church. Deswegen. Das Motiv ist nicht so wichtig. Viel mehr mit der Predigtreihe zu tun hat dieses Buch, von dem der Christoph mich gebeten hat, es nicht zu empfehlen, weil wir wahnsinnig viel daraus nehmen werden. Und wenn ihr es lest, dann findet ihr unsere Predigten vielleicht langweilig. Das macht aber nichts. Das Buch gibt es nämlich heute eh noch nicht am Büchertisch. Aber die Marlies hat gesagt, sie wird es zum nächsten Mal besorgen. Das heißt, hat einen etwas reißerischen Titel, die geheime Botschaft von Jesus, die Wahrheit, die alles verändern könnte. Naja. Das Buch ist aber sehr empfehlenswert und ab nächstes Mal könnt ihr es euch am Büchertisch mal anschauen. Und zum Start möchte ich eine kleine Geschichte aus diesem Buch vorlesen. Es ist geschrieben von einem amerikanischen Pastor, Brian McLaren heißt er, und er erzählt eine Geschichte, wie er mit einem Freund mal zu Mittag isst und der ihn mit einer eigenartigen Frage konfrontiert. Dieser Freund ist, so heißt es in dieser Geschichte, Wissenschaftler und Schriftsteller, und sie essen in einem Restaurant zu Mittag. Und dann erzählt er, wir saßen in einem chinesischen Restaurant in Tysons Corner, Virginia, und ich schlürfte gerade meine scharfe, saure Suppe, als er zu mir sagte, ist dir eigentlich bewusst, dass die meisten überzeugten Christen keinen blassen Schimmer haben, worum es bei der guten Nachricht überhaupt geht? Da ich mich selbst für einen überzeugten Christen halte, fühlte ich mich durch seine Behauptung doch ein bisschen herausgefordert. Statt zu antworten, starrte ich jedoch auf meine Suppe. Ich hoffte, er würde die Sache klären, ohne mich nach meiner Meinung zu fragen. Aber dafür war er ein viel zu guter Pädagoge. Was meinst du, was die gute Nachricht ist, Brian? Ich antwortete mit Zitaten des Apostels Paulus aus dem Neuen Testament, Aussagen über die Rechtfertigung aus Gnade durch den Glauben, über die Erlösung als Geschenk, über Christus, der sich stellvertretend für meine Sünden geopfert hat. Und das ist genau, was die meisten überzeugten Christen auch sagen, entgegnete er lächelnd und ließ die Spannung noch einige Zeit im Raum hängen. Mir kam es jedenfalls sehr, sehr lange vor. Ich sah von meiner Suppe auf und fragte etwas hilflos, na gut, und was würdest du sagen? Was ist die gute Nachricht, wenn nicht das? Ich machte mich auf falsche Lehren gefasst. Neue Einsichten erwartete ich nicht. Ich hatte schließlich einige Paulus-Zitate angebracht und war mir meiner Sache sehr sicher. Gottes Reich steht vor der Tür. Das war die Botschaft Jesu. Meinst du nicht auch, wir sollten uns von Jesus sagen lassen, was die gute Nachricht ist? Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Großteil von euch so geht wie mir. Ich hätte wahrscheinlich was ganz Ähnliches auf diese Frage geantwortet. Und natürlich fühlt man sich dann ein wenig vor den Kopf gestoßen, wenn der Knalleffekt kommt, ja, falsche Antwort. Für den Autor dieses Buches, Brian McLaren, war es aber auch ein Ansporn, sich nochmal auf den Weg zu machen und ganz neu und vielleicht zum Schreibt das erste Mal wirklich selbst zu fragen, was ist eigentlich die Botschaft von Jesus? Worum geht es eigentlich wirklich in den Evangelien? Wovon spricht Jesus? Ich habe mal einige Stellen nur aus dem Markus-Evangelium gesammelt, in denen dieses Wort vorkommt, was dieser Freund von ihm in dem Restaurant ausgibt als die Botschaft Jesu, das Reich Gottes. Und ich lese die einfach mal so nacheinander runter, ich werde jetzt nicht groß noch was dazu sagen, einfach nur, um zu zeigen, wie häufig und an wie vielen verschiedenen Stellen Jesus wirklich dieses Wort gebraucht. Jesus predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Markus 1, Vers 15. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn. Dann kommt ein Gleichnis. Dann ist eine Stelle, wo Jesus einzieht in Jerusalem. Hosianna, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, er spricht mit dem Pharisäer, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Die wichtigste Stelle im Neuen Testament und die vielleicht bekannteste, und die wichtigste vielleicht nicht, aber die vielleicht bekannteste Stelle im ganzen Neuen Testament, wo dieser Begriff Reich Gottes oder das Reich des Vaters auch vorkommt, die habe ich jetzt hier noch gar nicht dabei gehabt. Die bekannteste Stelle im Neuen Testament, wo das vorkommt, geht so: Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon irgendwo gesprochen, gebetet habt, vielleicht in der Schule oder ähnliches. Ich jedenfalls ziemlich oft. Und erst vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, was dieser kleine Satz, dein Reich komme, was er eigentlich bedeuten soll. In dieser Predigtreihe wollen wir eine kleine Tradition haben. Und zwar werden wir jedes Mal eine kurze Geschichte von Jesus hören. In diesen Geschichten versucht Jesus zu beschreiben, was das Reich Gottes ist oder was Gottes neue Welt ist. Und wir werden jetzt, Carole wird uns eine kleine Geschichte vorlesen. Wir werden die einfach anhören und danach möchte ich euch noch den Augenblick Zeit geben, einfach mal in der Stille zu überlegen, was verbindet ihr eigentlich mit diesem Begriff, das Reich Gottes? Vielleicht werden einige Stellen, ich werde jetzt gar nicht groß darauf eingehen, noch auf das Gleichnis, vielleicht werden einige Sachen ein bisschen komisch euch erscheinen, ein bisschen kantig, unklar. Das ist vielleicht ganz gut so, die Fragen dann mitzunehmen und zu gucken, aber wir werden jedes Mal jedenfalls so ein Gleichnis hören und jetzt kommt das Erste.
Aus Matthäus 13. Dann erzählte Jesus der Volksmenge ein anderes Gleichnis. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit dem Mann, der guten Samen auf seinen Acker gesät hatte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand. Als nun der Weizen wuchs und er ihn ansetzte, schoss auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, du hast doch guten Samen auf deinen Acker gesät, woher kommt das ganze Unkraut? Der Gutsherr antwortete ihnen: Das hat einer getan, der mir schaden will. Die Arbeiter fragten: Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Nein, sagte der Gutsherr, wenn ihr es ausreißt, könntet ihr zugleich den Weizen mit ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es so weit ist, will ich den Erntearbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut ein und bündelt es, damit es verbrannt wird. Aber den Weizen schafft in meine Scheune.
Worum geht's also, wenn Jesus spricht vom Reich Gottes? Was meint er damit? Eine Gleichsetzung liegt, glaube ich, relativ nahe. Und zwar zu sagen, Reich Gottes ist vielleicht einfach eine Möglichkeit, von Jesus vom Himmel zu sprechen. Ein Begriff, der umschreibt, was wir meinen, wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben und danach in den Himmel kommen. Zum Beispiel, wenn wir die Stelle nehmen, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Was damit vielleicht gemeint ist, wenn ihr nicht so seid, dann könnt ihr, wenn ihr sterbt, später nicht in den Himmel kommen. Und eine freche Behauptung jetzt vorneweg wäre, was auch immer Jesus mit Reich Gottes sagen wollte, das war es nicht. Die Arbeitsthese jetzt für die Predigt lautet, dass um zu verstehen, was Jesus mit seiner Botschaft sagen wollte, es hilfreich wäre, zu verstehen, wie die Botschaft von seinen ersten Zuhörern gehört wurde. Also zu versuchen, sich ein bisschen in die Haut derer zu versetzen, die Jesus wirklich damals live zugehört haben. Die Botschaft ein wenig mit ihren Ohren zu hören, diese Botschaft vom Reich Gottes. Da lauert schon die erste Überraschung auf uns. Die ersten Zuhörer waren nämlich keine Christen, so wie Jesus auch kein Christ war, sondern wie Jesus waren seine Zuhörer damals Juden, Israeliten. Die Frage würde also lauten, was hat ein Jude im ersten Jahrhundert zur Zeit Jesu wohl gehört, wenn Jesus das sagte, was wir hier in Markus 1,15 gelesen haben? Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt können wir 2000 Jahre später schwer die komplette Lebens- und Erfahrungswelt eines Menschen damals rekonstruieren, aber so einige Eckpfeiler, um uns zu orientieren, gibt es vielleicht doch. Stell dir also einmal vor, du wärst ein Jude oder eine Jüdin im ersten Jahrhundert. Du würdest wahrscheinlich in einem Mehrgenerationenhaus leben, große Familie, die Großeltern leben vielleicht noch, die Eltern alle leben in einem Haus, deine Kinder, wenn du welche hast. Deine Familie würde sich wahrscheinlich von einem kleinen Geschäft ernähren, in dem alle arbeiten, vielleicht ein Handwerksbetrieb, ähnlich wie in der Familie von Jesus, in denen seit Generationen noch alle die gleiche Arbeit tun. Und wenn du in dieser Zeit lebst, dann würde dich vor allem eins beschäftigen. Du, deine Familie und dein ganzes Land, ihr lebt nicht in Freiheit. Israel ist wie viele andere Länder im ersten Jahrhundert auch von der größten militärischen Macht dieser Zeit besetzt, nämlich von den Römern. Was würde das für dich bedeuten als Juden in dieser Zeit oder als Jüdin? Zunächst würdest du es am Straßenbild merken. Überall würden römische Soldaten patrouillieren in den Straßen. Sie sind dort stationiert. Sie würden das gesamte Geschehen überwachen, würden dafür sorgen, dass keine Unruhen entstehen, dass nichts Unerwünschtes passiert. Das Volk wird an der kurzen Leine gehalten. Man hört hier und da immer wieder von kleinen Aufständen, die sofort brutal niedergeschlagen werden. Es herrscht wahrscheinlich eine Stimmung irgendwo zwischen Verzweiflung, Aggression, Unzufriedenheit und dem Hoffen, dass es irgendwann anders wird. Dann hat diese Besatzung natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen auf deine Familie ganz konkret. Die Römer sind nicht, wie wir das heute manchmal kennen, als Friedenstruppe oder Aufbauarmee dort im Land, sondern sie haben ganz andere Interessen. Sie möchten möglichst viel an diesem Land verdienen. Und das bedeutet für dich und für euer Geschäft zu Hause vor allem eins: Ihr habt Steuern und ihr habt Zölle ohne Ende. Aus dem Geschäft, was ihr seit Generationen betreibt, springt gerade noch so viel raus, dass ihr davon überleben könnt. Ihr merkt es täglich an dem, was noch im Portemonnaie übrig bleibt, dass die Römer im Land sind. Eine weitere Konsequenz der Besatzung betrifft die religiöse Kultur des Landes. Israel ist das Land oder das Volk, Volk Gottes. Wir haben vorhin in Psalmen gehört, es sind die Gebete Israels, die zu ihrem Gott beten. Mit den römischen Soldaten sind aber auch römische Tempel ins Land gekommen. Alle drei Straßen wird ein anderer Gott verehrt. Die Römer hatten viele verschiedene Götter. Und seit neuestem wird sogar bei den Römern darauf bestanden, dass der Kaiser als Gott verehrt wird. Für dich als Juden wäre dieser Anblick von diesen heidnischen Tempeln überall in deinem Land täglich eine Demütigung. Und als Jude, als Jüdin würdest du dir angesichts dieser Umstände deshalb eine Frage stellen, und die Frage würde dich wahrscheinlich umtreiben, so wie sie alle in deinem Volk umtreibt in dieser Zeit. Und diese Frage lautet: Wann greift Gott endlich ein? Denn wenn du im ersten Jahrhundert aufgewachsen bist, dann bist du auch mit der Tradition deines Volkes aufgewachsen. Von Kindesbeinen an hast du die Geschichten gehört von Abraham, Isaak, Jakob, die Geschichten vor allen Dingen von Mose und von der Befreiung deines Volkes. Und diese Geschichten bilden zusammen die Geschichte deines Volkes, die du kennst, die du als Kind in der Synagoge immer wieder erzählt bekommen hast. Und als Jude ist dieses Volk nicht sowas wie ein Volk für uns heute ist, es ist sowas wie eine erweiterte Familie für dich. Also es ist ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und diese Geschichte deines Volkes hat einen roten Faden. Und der geht ungefähr so: Gott, und zwar nicht irgendein kleiner Nationalgott, wie ihn eben die anderen Völker um euch herum kennen, sondern der Gott, von dem dein Volk glaubt, dass es die ganze Welt erschaffen hat. Und dass er mächtiger ist als alle anderen Nationen, als alle anderen Götter. Der Gott hat sich dein Volk auserwählt, hat sich Israel auserwählt als sein Volk. Und in der Vergangenheit, das hättest du auch gelernt als Kind, hat es einmal goldene Zeiten gegeben mit diesem Gott in eurem Volk. Zeiten, in denen es allen wirtschaftlich gut ging, in denen die Grenzen gesichert waren, in denen es dem Volk politisch richtig gut ging. Und Zeiten, in denen es auch deiner Familie, deinen Vorfahren irgendwie wahrscheinlich richtig gut ging. Von Gott gesegnete Zeiten. Aber die Realität im ersten Jahrhundert sieht komplett anders aus. Israel ist von den Römern besetzt, das heißt, ihr erlebt politische Unterdrückung, Unfreiheit. Ihr habt handfeste wirtschaftliche Nachteile zu Hause. Und das Land ist überschwemmt von fremden Göttern. Die Hoffnung also, die Juden dieser Zeit hatten, war, dass Gott endlich handeln würde. Dass Gott die Situation endlich verändern würde. Und zwar wirklich jetzt und hier. Die Erwartung lautete ungefähr so: Eines Tages ist es soweit. Eines Tages greift Gott ein. Eines Tages wird Gott seine Herrschaft hier wieder aufrichten. So wie es in der goldenen Zeit war, damals, als David König war in Israel. Und dann, wenn Gottes Reich anbricht und wenn das Reich der Römer fällt, dann wird es das geben, was du und dein Volk Shalom nennen. Das heißt, Harmonie, Frieden mit Gott, Leben im Überfluss. Und dann wird es deinem Volk endlich wieder besser gehen und dann wird es auch deiner Familie endlich wieder besser gehen. Und es gibt ganz viele verschiedene Bewegungen in der Zeit, in der du lebst, die versuchen, das vorzubereiten, dieses Eingreifen Gottes, dieses Aufrichten der Herrschaft Gottes. Es gibt natürlich Gruppen, die sagen, wir müssen uns bewaffnen. Wir müssen stark sein, wenn die Römer in unserem Land sind. Wir müssen selbst eine militärische Macht werden. Wir müssen uns auflehnen und wir müssen schauen, dass wir die Römer rausschmeißen. Dann wird Gott sich zu uns stellen und dann wird Gott auch in diesem Land wieder seine Herrschaft aufrichten. Die Gruppen, manche haben es vielleicht schon mal gehört von euch, heißt, es sind die Zeloten. Das sind die, die den Eifer, das Wort kommt vom Eifer für den Herrn, die Eifer für den Herrn haben. Die sagen, wir müssen die Römer rausschmeißen aus unserem Land. Dann gibt es diejenigen, die sagen, wenn Gott in unserem Volk endlich wieder seine Herrschaft aufrichten soll und bei uns wieder gute Zeiten anbrechen sollen, dann muss unser Volk heilig leben. Dann müssen wir jede Sünde und vor allen Dingen jeden Sünder aus unserer Mitte verbannen. Das sind vor allen Dingen so Leute, auffällige Sünder für die damalige Zeit, die Prostituierten, diejenigen, die mit den Römern paktieren, mit ihnen Kompromisse eingehen, die Zöllner, die daran verdienen, dass die Römer im Land sind. Diese Gruppe sind die Pharisäer. Die sagen, unser Volk muss wirklich heilig werden, damit Gott endlich wieder eingreifen kann, endlich seine Herrschaft aufrichten kann. Es gibt auch ganz viele verschiedene Gruppen. Alle haben so ihr eigenes Konzept. Was muss passieren, damit Gottes Herrschaft hier wieder in unserem Land spürbar ist? Dieses Eingreifen Gottes, das Aufrichten dieser Herrschaft, auf das alle hoffen, hat ganz verschiedene Namen. Und einige davon sind Königreich Gottes oder Königreich der Himmel. Und wir jetzt vor diesem Hintergrund der damaligen Zeit nochmal hören, was Jesus da gesagt hat, dann scheint es vielleicht schon ein bisschen klarer, was es auch bedeutet haben könnte. Wenn Jesus gesagt hat, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, ist jetzt hier. Was ein Jude dabei also damals hören würde, wäre ungefähr Folgendes. Gott hat unser Volk erwählt, er hat uns gesegnet, er hat einen Bund mit uns geschlossen, er hat versprochen, dass er bei uns sein wird. Unserem Volk ging es jetzt lange Zeit sehr schlecht. Wir waren im Exil, sind wir wieder hier, jetzt haben wir Besatzer im Land. Wir haben sehr darunter gelitten in letzter Zeit und jetzt endlich ist die Zeit erfüllt, die Zeit ist gekommen. Gott greift ein, Gott richtet seine Herrschaft wieder auf. Jetzt wird es endlich das geben, wonach wir uns so lange gesehnt haben. Shalom. Frieden und Wohlstand werden sich ausbreiten. Was Jesus also tut, wenn er predigt, ist zweierlei. Zum Ersten, er nimmt die Erwartungsstimmung seiner Zeit auf. Und er sagt denen, die warten und denen, die hoffen, jetzt ist es soweit. Gott richtet seine Herrschaft auf. Gottes Reich bricht an. Gottes neue Welt ist da. Und er tut ein zweites, er nimmt die Erwartung seiner Zeitgenossen zwar auf, aber er verändert sie auch. Wir haben gehört, es gibt ganz verschiedene Erwartungen, wie dieses Reich Gottes werden soll. Ein Beispiel, zum Beispiel, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, eine Stelle, die manche von euch vielleicht kennen. Nimm dein Kreuz auf mich und folge mir nach. Das ist genau das Gegenteil der Erwartung, zu sagen, schnapp dir ein Schwert und schmeiß die Römer aus dem Land. Also Jesus nimmt diese Erwartung auf, aber verändert sie auch ein bisschen. Da wird es in den nächsten Predigten teilweise auch noch drum gehen, was macht Jesus mit diesen Erwartungen seiner Zeit. Heute soll der Schwerpunkt aber vor allen Dingen auf diesem ersten Teil liegen, dass Jesus diese Erwartung ernst nimmt und in diese Erwartung hineinspricht, jetzt ist die Zeit gekommen. Und wenn wir Jesus vor diesem Hintergrund seiner Zeit verstehen, sehen wir vielleicht, dass er in vielerlei Hinsicht eher revolutionär war als religiös. jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen, wo Daniel seinen Flyer einblenden kann. Dieser Flyer sollte ursprünglich mal der Konspirationsflyer werden. Er ist jedoch durch die innere Zensur der Ehefrau von Daniel gefallen. Und ich habe mir gedacht, tu ihm gefallen und zeig diesen Flyer hier trotzdem heute mal. Und die Idee hinter diesem Flyer war, zu zeigen, Jesus war ein Revolutionär. Ja? Ihr kennt vielleicht das Bild von Che Guevara, was so ein bisschen ähnlich ist, was irgendwie 1968 in allen Studentenstuben hing. Und das ist ein bisschen so nach diesem Bild gemacht, also ein bisschen ironisch natürlich gemeint. Aber wenn wir die Botschaft Jesu vor diesem Hintergrund seiner Zeit verstehen, dann verstehen wir, dass sie nicht einfach sich auf irgendwelche spirituellen Tipps beschränkt hat oder manche ethischen Überlegungen weitergegeben hat, sondern dass sie wirklich revolutionär war, dass sie Sprengstoff war. Wenn Jesus nämlich vom Reich Gottes sprach, dann meinte er, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen war, dass Gott entscheidend in den Lauf der Geschichte eingreifen würde. Wir haben uns daran gewöhnt, wie es die Geschichte am Anfang ein bisschen gezeigt hat, zu sagen, worum es in Evangelien geht, ist, dass Jesus am Kreuz stirbt, damit es eine Möglichkeit gibt, dass unsere Sünden vergeben werden. Und damit wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben. Und bis es dann soweit ist, halten die Evangelien noch so ein paar Ratschläge bereit, wie man ein möglichst heiliges, moralisch gutes Leben führen kann. Die Dinge, die ich jetzt so gesagt habe, sind natürlich überhaupt nicht falsch, aber diese Version des Evangeliums beschäftigt sich vor allem mit dem, was ich jetzt mal den religiösen Bereich in unserem Leben nennen würde. Also hat etwas damit zu tun, was wir glauben, was unsere privaten religiösen Überzeugungen sind, hat etwas damit zu tun, wie fromm wir sind, wie viel wir beten vielleicht, ob wir regelmäßig in den Gottesdienst gehen, brav. Die Botschaft des revolutionären Jesus nimmt diese ganzen Dinge zwar auch ernst, geht aber noch über das hinaus, was wir religiös nennen würden heute. Das hat vor allem den Grund, dass die Menschen damals nicht so wie wir heute daran gewöhnt waren, das Leben überhaupt in so viele verschiedene Bereiche aufzuspalten. Ich habe mal gedacht, wenn wir heute eine Zeitung aufschlagen würden, wäre es für uns ganz normal, dass es verschiedene Rubriken gibt. Es gibt am Anfang wahrscheinlich die Politik, es gibt Wirtschaft, Sport, Unterhaltung, alles Mögliche, Gesellschaft, Kultur. Und dann gibt es vielleicht noch eine Rubrik Religion und Kirche. Ja, also das sind so verschiedene Themen, die haben miteinander ein bisschen was zu tun, aber teilweise auch überhaupt nicht. Und so ist das alles ein bisschen verteilt. Wenn ein Jude damals aber hoffte, dass das Reich Gottes auf Erden anbricht, dann erwartete er, dass das sowohl Folgen für seinen Glauben hat, als auch ganz konkret für seine Familie, für die Situation zu Hause, für sein Land und am Ende, das ist für uns fast ein bisschen schwer zu verstehen, für die ganze Welt. Was in Israel passiert, das würde Folgen für die ganze Welt haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Jesus hat das nicht anders gesehen. Wenn Jesus also vom Reich Gottes gesprochen hat, oder wie man es vielleicht ein bisschen verständlicher ausdrücken kann, auch von Gottes neuer Welt, diesen Begriff werden wir ein bisschen öfter in Zukunft dann auch verwenden für dieses Reich Gottes, dann hat er damit, wie seine Zeitgenossen, automatisch an etwas gedacht, was alle Lebensbereiche betrifft. Die Vision von Jesus beschränkte sich also weder auf ein Jenseits, auf das, was mal kommen würde, wenn wir sterben, noch auf fromme oder geistliche Dinge alleine. Die Botschaft hatte allerdings sehr viel damit zu tun, wie unsere Welt heute aussieht, wie die Welt damals aussah und wie Gott sich die Welt eigentlich vorstellt. Und wenn wir so mal schauen im Evangelium, was Jesus alles gesagt hat, was er getan hat, dann erschließen sich für uns vielleicht manche Aspekte von dem, was Reich Gottes alles bedeutet. Ich habe mal so ein paar Punkte hier aufgeführt. Reich Gottes hat scheinbar etwas damit zu tun, dass Kranke geheilt werden, hat was damit zu tun, dass Freiheit dort entsteht, wo Unterdrückung ist, hat etwas damit zu tun, dass Menschen Würde bekommen, die ausgegrenzt sind, die verachtet werden. Hat etwas damit zu tun, dass Menschen, die in Armut leben, ein erfülltes Leben kennenlernen. Und wenn wir glauben, dass die Botschaft von Jesus heute Relevanz haben soll, dann müsste sie eigentlich was mit diesen Dingen zu tun haben. Okay, zusammenfassend nochmal. Jesu Verkündigung war nicht allein auf ein Jenseits fixiert, wo kommen wir hin, wenn wir sterben? Damit hatte sie auch zu tun. Aber sie war auch eine Art göttlicher Revolution auf dieser Erde, wenn man es vielleicht so formulieren kann. Gott greift in die Geschichte ein und nichts mehr wird so sein wie vorher. Und zum anderen, diese göttliche Revolution, diese neue Welt, von der Jesus sprach, bezog sich auf alle verschiedenen Lebensbereiche der Menschen damals. Sie wäre sozusagen, so formuliert es einmal hier Brian McLaren in dem Buch, eine Nachricht für alle Sparten der Zeitung gewesen. Wir werden uns an den nächsten Sonntagen dann noch ein bisschen damit beschäftigen, was bedeutet das tatsächlich? Wie reagieren wir jetzt auf diese Botschaft? Was heißt das für uns heute? Wir sind ja keine Juden im ersten Jahrhundert. Was bedeutet das für uns, diese Botschaft? Reich Gottes ist angebrochen. Eine kleine Frage vielleicht noch zum Schluss. Was könnte diese Botschaft implizieren für uns heute, wenn wir merken, Jesus ging es nicht nur um Erlösung, nicht nur darum, ob wir in den Himmel kommen, wie wir in den Himmel kommen, sondern auch, dass Gottes Reich auf dieser Welt anbricht. Und kürzlich habe ich eine ganz interessante Formulierung dafür gefunden. Und zwar, diese Botschaft ist persönlich, aber nicht privat. Manches, was ich jetzt so kurz über Frieden und Gerechtigkeit und so weiter gesagt habe, hört sich vielleicht ein bisschen an wie so ein politisches Programm oder ähnliches. Bei der Revolution, die Jesus im Kopf hatte damals, ging es aber nicht primär um politische Reformen. Politische Reformen sind auch wichtig, aber politische Reformen stehen in der Gefahr, in gewisser Weise oberflächlich zu bleiben, weil sie Menschen nicht in ihrem Denken und Wollen wirklich verändern. Es wird strukturell einiges verändert, manche Leute denken vielleicht um, aber sie packen Leute nicht wirklich da, wo umgedacht werden muss. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir ziemlich schnell, dass Jesus nie irgendwelche großen Weltverbesserungsprogramme angekündigt hat, ohne dabei im Blick zu haben, dass sich dafür einzelne Menschen ganz grundlegend ändern müssen. Die Evangelien beschreiben es so: Gottes neue Welt, Gottes Reich bricht überall da an, wo einzelne Menschen diese Vision Gottes für eine neue Welt aufnehmen, daran glauben und dafür leben. Sich selbst verändern heißt also, in diesem Licht dieser Botschaft, dass ich mein Leben hinterfragen lasse von Jesus und von der Botschaft, die Jesus gepredigt hat, worüber wir noch einiges hören werden dann. Über meinen Umgang mit Menschen, mit denen ich gut leiden kann, vor allen Dingen aber vielleicht mit denen, die ich nicht so gut leiden kann oder die mich nicht gut leiden können. Für meinen Umgang mit Geld, meine Bereitschaft, Geld wegzugeben, Opferbereitschaft, Großzügigkeit und solche Dinge. Deshalb ist die Botschaft von Jesus etwas Persönliches. Zugleich aber ist sie nicht privat. Brian McLaren erzählt in seinem Buch noch eine Geschichte, wo er ein Interview hört von einem anderen Pastor, der gefragt wird von einem Journalisten, sehr offensiv: Sie sind amerikanischer Pastor, warum unterstützen Sie den Krieg im Irak? Er verstößt doch so offensichtlich gegen alle möglichen Gebote von Jesus. Kann man jetzt sehen, wie man will. Aber auf jeden Fall fragt er diesen Pastor, wenn Jesus gesagt hat, man soll die andere Wange hinhalten, man soll seine Feinde lieben, wie passt das alles zusammen mit diesem Irakkrieg? Warum unterstützen Sie diesen Krieg? Der Pastor ist offensichtlich sehr unangenehm berührt und sagt dann, naja, das ganze Evangelium ist eben etwas Individuelles. Das geht nur das Individuum an. Mit Politik oder Außenpolitik hat das gar nichts zu tun. Und wenn wir die jüdische Botschaft von Jesus verstehen, die Botschaften seiner Zeit, dann ist vor allem eins klar, diese Aussage ist falsch. Jesus und Politik zusammenzuhalten, finde ich überhaupt nicht einfach. Die Welt, in der wir leben, ist extrem komplex. Es ist überhaupt nicht einfach, sich politische Meinungen zu bilden. Und ich glaube auch nicht, dass zwei Christen, nur weil sie Christen sind, dieselbe politische oder soziale Meinung zu irgendwelchen Themen haben müssen. Die Frage ist nur, ob wir, weil es schwierig ist, sich eine Meinung zu bilden als Christ, auch zu politischen Themen, deswegen ganz darauf verzichten und stattdessen Gottesdienst zu feiern und sagen, das hat mit uns nichts zu tun. Direkt gefragt, wenn in unserer Zeit bis zu 30% in Südafrika mit AIDS infiziert sind, in den nächsten Jahren sterben werden, weil die westliche Welt sich nicht darum kümmert, dass dort medizinische Unterstützung am Start ist, sollte das nicht auch was mit uns Christen zu tun haben, mit unserem Glauben? Oder wenn in Indien jährlich Tausende von Frauen und Kindern in die Prostitution verkauft werden, sollte das nicht uns was angehen mit unserem Glauben? Oder wenn Menschen in Asien Tag und Nacht für Hungerlöhne arbeiten, damit westliche Modelabels T-Shirts für 4,90 anbieten können bei uns in der Fußgängerpassage, sollte das mit unserem Glauben irgendwas zu tun haben. Ich glaube, diese Dinge sind nicht egal, solange wir in den Himmel kommen. Vielleicht hilft es, wenn wir eine Frage mit in die nächste Woche nehmen. Wenn du glaubst, dass es wichtig ist, dass die Welt sich verändert, dass alles endlich besser wird, bist du dann auch bereit, dich persönlich verändern zu lassen? Und wenn du glaubst, dass es wichtig ist, dass Menschen sich verändern, dass Menschen zum Glauben kommen und dass wir uns in unserem Charakter, in unserem Herzen ändern, glaubst du dann auch, dass es wichtig ist, dass wir dazu beitragen, dass sich in dieser Welt was ändert? Vielleicht ist es wichtig, dass wir die Botschaft von Jesus nochmal ganz neu anschauen. In den nächsten Wochen wollen wir das ein bisschen versuchen. Und wenn Jesus nicht nur über ein Leben nach dem Tod gesprochen hat, sondern eine konkrete Vision für diese Welt hatte, was bedeutet das alles für uns heute? Darüber wollen wir ein bisschen nachdenken in den nächsten Wochen. Und ich bin sehr gespannt, auf welche Gedanken und Ideen wir kommen werden.